Adlerblick. Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler. Ich bin der Geschäftsführer von CIC und freue mich, Sie zu unserer heutigen Ausgabe begrüßen zu können. In der letzten Woche war es dann endlich soweit. Unser lang angekündigter Jahreskongress und unser ERFA-Treffen haben am 20. und 21. Oktober in Frankenberg stattgefunden. Und ich möchte mich auf diesem Weg natürlich nochmal bei allen Teilnehmern bedanken, die den Weg nach Frankenberg gemacht haben, unsere Klienten oder auch Unternehmen, die uns kennenlernen wollten an diesem Tag. Ich bedanke mich natürlich auch nochmal auf diesem Weg bei unseren Partnern, die uns seit vielen Jahren auch schon unterstützen und die auch an diesem Tag wieder dabei waren, um den Tag zu dem werden zu lassen, was er nachher auch tatsächlich geworden ist. Und natürlich möchte ich mich auch bedanken bei allen, die an diesem Tag einen aktiven Beitrag geleistet haben. Das waren natürlich unsere Consultants, die mehrere Workshops moderiert haben und natürlich auch bei unseren Referenten, die Vorträge gehalten haben. Das waren zum Teil unsere Klienten, die natürlich mit ihren Best-Practice-Beispielen da nochmal viel Inhalt auch geliefert haben und aus ihrer Erfahrungstruhe erzählt haben, zum Teil aus langjährigen Erfahrungen, die sie gemacht haben. Ich habe mich natürlich auch nochmal ganz besonders zu bedanken bei Frank Sommerlatt, der uns einen beeindruckenden Vortrag gehalten hat zu dem, was er erlebt hat, als es um den Cyberangriff ging. Und es haben einige, und das war der letzte Vortrag am Freitag nach einem für viele zweitägigen intensiven Programm. Und es haben einige nachher noch einmal bestätigt, man hätte eine Nadel fallen hören können in der Zeit, wo er gesprochen hat, weil es wirklich so beeindruckend war. Und er hat, denke ich, nochmal viele Unternehmer sehr, sehr wachgerüttelt, weil man dieses Thema natürlich komplett unterschätzt. Und man denkt, es geht irgendwo an einem vorbei und es kann einem nicht passieren. Und nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit ja eh überhaupt nicht. Und da hat Frank Sommerle hat nochmal sehr, sehr klar gemacht, dass es uns alle treffen kann und das mit einer gar nicht so kleinen Wahrscheinlichkeit und was man da auch machen muss, um sich entsprechend auch zu schützen, damit man zumindest einigermaßen ungeschadet aus so einer Nummer auch wieder rauskommt. Und natürlich ein riesen Vortrag von Dennis Aitken, wirklich in allem, was er gesagt hat und wie er es gesagt hat, absolut beeindruckend. Und es ist natürlich nicht nur für einen Schiedsrichter auf dem Fußballplatz die Botschaft, sondern er hat es wunderbar transferiert, was es für Unternehmer heißt, diese Dinge umzusetzen und was auch jeder Einzelne in sein Leben dazu übertragen kann, um auch hier seine Führungsverantwortung noch einmal zu stärken und auch damit natürlich eine andere Wirkung zu erzielen. Also insgesamt war es eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, eine sehr runde Veranstaltung und es sind alle auch nach einem grandiosen Essen auch und vielen guten Gesprächen während der Tage wieder nach Hause gefahren. Und auch der, das möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, der Donnerstag, der Tag davor, der ERFA-Treffentag, hat bei vielen große positive Resonanz ausgelöst. Wir hatten an dem Tag in Arbeitsgruppen über die Themen Arbeitgebermarke auch gesprochen. Wir hatten über das Thema uns intensiv ausgetauscht, was ich aus Mitarbeiterbefragungen erkennen kann. Und wir haben über den Leitbild- und Kulturprozess intensiv gesprochen, wie er in Unternehmen noch erfolgreicher umgesetzt werden kann. Und es war für jeden noch einmal hilfreich, hier zu hören, was andere machen, wie es andere machen. Und die Zettel waren vollgeschrieben, im wahrsten Sinne des Wortes, mit vielen guten Ideen, die man mitnehmen konnte, um das in seinem eigenen Unternehmen wieder nochmal ein Stück besser zu machen. Von daher sind alle schon positiver Erwartung. Und natürlich geht auch so ein Jahr wieder relativ schnell auch rum. Und wir haben uns auch jetzt schon dazu entschlossen, den Termin für nächstes Jahr schon zu fixieren und bekannt zu geben, nämlich der 19. und 20. Oktober im Jahr 2023. Und wir werden es dieses Mal auch so aufbauen, dass noch mehr auch die Möglichkeit besteht, es wirklich dann als zweitägige Veranstaltung wahrzunehmen. Das heißt also, wir werden am ersten Tag die ERFA-Treffen machen, werden aber dann am zweiten Tag schon früher mit dem eigentlichen Jahreskongress beginnen. Das heißt also so, dass sich auch für alle Beteiligten die Anreise wirklich an dem Donnerstag auch schon lohnt. Wer aber nur den Freitag kommen will, der kann das natürlich auch machen. Aber ich gehe mal davon aus, dass nächstes Jahr viele auch wirklich die zwei Tage, dann auch in Frankenberg verweilen ja werden, weil natürlich nicht zuletzt auch das wunderschöne Ambiente, wie es ja viele auf den Bildern auch gesehen haben, in der Walkemühle und auch in der Sonne natürlich dazu einlädt, auch dann einfach die 2 Tage zu nutzen und vor allen Dingen die vielen Gespräche, die man ja dann doch auch zwischendurch oder beim Abendessen oder auch noch an der Bar hat, um sich nochmal intensiver auszutauschen. Und das soll ja auch im Vordergrund stehen, dass man wieder nach Hause fährt und jede Menge Input hat für den eigenen Prozess. So, jetzt wollen wir aber zu den eigentlichen Podcast von heute auch kommen. Und wir wollen natürlich so ein bisschen Spirit aus den Tagen mitnehmen. Und deswegen, wir haben Live-Podcasts ja produziert im Rahmen des Freitages. Und zwar werden wir heute den 1. da senden, nächste Woche dann den 2. und ja, genau richtig, übernächste Woche den 3. Das heißt also, wir werden jetzt hier 3-mal live aus der Walkemühle in Frankenberg aufgenommen, hören, was Unternehmer zum Prozess zu berichten haben. Der 1. und der 3. werden ein Interview sein und der 2. wird ein Impulsvortrag sein zu unserem Prozess. Und wir fangen heute noch einmal an mit Erik Spielmann. Erik Spielmann ist Mitgesellschafter und Geschäftsführer der Westprüfung in Gießen. Seit Jahren bei uns im Prozess, im 5. Jahr jetzt, also Halbzeit sozusagen, in der 1. Dekade. Und ich hatte vor nicht allzu langer Zeit mit seinem Geschäftsführungskollegen und Partner Axel Becker auch schon einen Podcast aufgenommen, der sehr beeindruckend war, wo ja Axel Becker auch über die Erfahrungen des Prozesses von seiner Seite berichtet hat. Und jetzt hier bei unserer Veranstaltung hat Erik Spielmann nochmal ins Nähkästchen sich reinschauen lassen und daraus geplaudert, was der Prozess für ihn bedeutet und wo er auch die Hürden in dem Prozess sah in den ersten Jahren oder vielleicht heute auch noch sieht. Und er hat paar sehr schöne Tipps gegeben für alle, die da waren, auf was es zu achten gilt und wie man den Prozess auf jeden Fall noch besser und noch intensiver ja umsetzen kann. Deswegen wünsche ich Ihnen heute erst einmal bei der 1. Live-Berichtaufnahme viel Spaß. Wir gehen dann auch direkt rein in die Ausgabe und ich freue mich, dass Sie auch da wieder viele Impulse daraus ziehen können und sage an dieser Stelle erst einmal viel Freude mit Erik Spielmann und so ein bisschen Gefühl von unserer Jahrestagung in Frankenberg und wünsche Ihnen viele, viele gute Ideen.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Ich starte in unseren Best Practice-Teil für den heutigen Nachmittag. Jetzt kommen spannende Erfahrungsberichte aus unseren Prozessen auch. Und das ist ja immer ganz bewusst auch ein wichtiger Block in unserem Tag heute, dass man jetzt mal aus der Praxis heraus ja auch sieht, wie Prozesse auch ihre Wirkung erzielen, an unterschiedlichen Ständen natürlich auch. Und dazu wollen wir heute einsteigen. Und zwar, ich freue mich natürlich an dieser Stelle ganz besonders, Herr Erik Spielmann, der bei uns hier begrüßen zu dürfen. Und der eine oder andere kennt ihn ja schon. Wir sind ja einige Jahre jetzt auch intensiv schon im Prozess auch zusammen da unterwegs auch. Ich habe vor einigen Monaten einen Podcast auch aufgenommen mit dem Axel Becker zusammen, mit dem Partner von Herrn Spielmann. Und jetzt freue ich mich natürlich ganz, ganz besonders, ihn heute bei mir hier begrüßen zu dürfen. Und ich denke, Sie freuen sich auch. Von daher mit einem Riesenapplaus ein herzliches Willkommen für Erik Spielmann. So, lieber Herr Spielmann, CIC-Prozess in voller Umsetzung bei Ihnen in Gießen. Und bevor ich jetzt dann weitere Fragen an Sie stelle, möchte ich Ihnen natürlich erstmal die Gelegenheit geben, sich vorzustellen und Ihr Unternehmen vorzustellen. Bitte schön, Herr Spielmann.
Ja, vielen Dank, Herr Schmaler. Das mache ich natürlich erstmal sehr gerne. Zu meiner Person, ich bin Ende 50, muss man sagen, gehöre so ein bisschen langsam zum alten Eisen. Bin seit 28 Jahren bei der Westprüfung, habe da mal als Anwalt angefangen. 2000 bin ich da Partner geworden, Juniorpartner mit 4 älteren Gesellschaftern. Mich erstmal hinten angestellt, bevor so die eine oder andere Idee da umgesetzt wurde. Bin dann zwischendurch noch Fachanwalt für Steuerrecht geworden und berate halt rechtlich und steuerlich mittelständische Unternehmer. Zur Westprüfung kann ich sagen, die Westprüfung, die schafft halt Sicherheit und Gerechtigkeit. Ja? Also das macht sie mit Weitblick und mit Spezialwissen. In beide Richtungen schlägt das Pendel aus und nachher ist es eben auf die Tätigkeitsgebiete eingepreist. Die Steuerberatung, die Rechtsberatung, die Wirtschaftsprüfung und die betriebswirtschaftliche Beratung. Wir haben in Gießen 41 Mitarbeiter, davon sind 10 Berufsträger, also eine Quote von 25%. Für uns ist das ganz, ganz essentiell, ganz wichtig. Wir haben 4 Anwälte, 3, fast 4 Wirtschaftsprüfer, ein paar Doppelender, die Steuerberater sind. Also das ist so auch eins der Kernmerkmale der Westprüfung. Außerdem auch eine Vernetzung mit HLW Deutschland und international mit 750 Partnergesellschaften weltweit. Also wir können auch praktisch in jedem Land der Welt Unterstützung anbieten.
Ja, dann natürlich nach der Vorstellung die erste ganz wichtige Frage: Seit wann besteht die Zusammenarbeit mit CIC und was war die ursprüngliche Aufgabenstellung? Was hat Sie damals bewogen, ja, in die Zusammenarbeit mit CIC zu gehen? Was wollten Sie mit dem Prozess erreichen?
Ja, der erste Kontakt, der war Mitte 2017. Mein Mitgesellschafter Axel Becker und ich, wir waren so auf der Suche, wie geht es weiter? Ich hatte schon erzählt, dass ich 2000 Juniorpartner war. 2017 war ich dann auf einmal Seniorpartner und der Herr Becker noch mit mir zusammen. Und unsere Altgesellschafter, wir hatten immer mal versucht, was ist der Sinn von der Westprüfung, was ist unsere Strategie? Und der eine hat immer gedacht, die Strategie ist, gute Arbeit leisten und Geld verdienen. Und das war uns so ein bisschen zu wenig. Ja? Das war uns so zu glatt einfach. Das hat kein Mitarbeiter interessiert und mitgenommen. Und der Axel Becker hat den Herrn Schmaler kennengelernt und hat gesagt, hier Mensch, das ist was für uns. Wir müssen was tun. Und genau das ist der Ansatz. So kam der Kontakt zustande. Wir haben uns zusammengesessen. Ich war da erstmal ein bisschen skeptisch, habe auch gedacht, na, muss das sein? Man ist ja so ein Problemlöser, wenn der Mandant kommt, okay, man zieht die Schublade aus. Aber ja, wir haben uns darauf eingelassen dann. 2017 ging es los. Ja.
Halbzeit eines Dekadenschrittes. Vielleicht erzählen Sie mal so ein bisschen aus Ihrer ersten Halbzeit. Ja, was ist so passiert? Wie haben wir mit dem Prozess angefangen? Welche Schwierigkeiten gab es auch natürlich in dem Prozess gerade auch zu Anfang? Also wie ging es los?
Ja, es war total spannend. Wir wussten nicht so richtig überhaupt, was uns erwartet. Natürlich ein bisschen was erzählt bekommen. Aber wir waren auch schon damals super erfolgreich, wirtschaftlich gut aufgestellt. In Mittelhessen eine Marke auch. Und die Intention war immer auch zu gucken, ja, was passiert, wenn es mal ein bisschen kriselt. Wir hatten große Mandanten, teilweise Aktiengesellschaften, die börsennotiert waren. Und wir wollten uns einfach nachhaltiger und sicherer aufstellen. Und wir haben dann das mit Unternehmen publik gemacht und haben dafür geworben, die Mitarbeiter versucht zu motivieren, mitzumachen, klar gemacht, das ist unser Weg, da geht's los. Und dann haben wir mit den ersten Strategietagen gestartet und ja, das war Wahnsinn. Ja. Also was da überhaupt sich getan hat, die Entwicklung, die das genommen hat, das erste Jahreszielplanbuch, das wir da entwickelt haben. Und wir haben uns dann ganz konsequent dran gehalten, die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, auch umzusetzen. Wir haben Regelkommunikation eingeführt, immer wieder darauf geachtet, dass der Strategieprozess mindestens so wichtig ist wie das operative Geschäft, und haben dann Schritt für Schritt die strategischen Ziele entwickelt, die Vision, Mission mit Mitarbeitern. Wir hatten das so gemacht, freigestellt, wer mitmachen will, kann mitmachen. Das war an Samstagen, da war die Hälfte der Mitarbeiter da und hat sich eingebracht. Das waren Riesenmomente und in der Folgezeit natürlich noch die Unternehmenswerte entwickelt mit den Mitarbeitern, Leitbildteam. Und das sind jetzt Themen, die sind Kerne des Unternehmens letztendlich geworden.
Ich stelle natürlich auch ganz bewusst jetzt mal eine provokante Frage auch. Ja. Es waren natürlich alle Mitarbeiter gleich am Anfang Feuer und Flamme und haben gesagt, endlich machen wir mal eine Missionsentwicklung zusammen und endlich arbeiten wir mit CDC zusammen. Oder wie war so die erste Reaktion der Mitarbeiter in den ersten Jahren?
Ja, das war durchaus unterschiedlich. Ein paar Mitarbeiter waren da richtig interessiert, motiviert und begeistert. Und ein paar haben so vom Gefühl so ein bisschen aufgesetzt. Na, was haben die Chefs sich jetzt wieder ausgedacht? Der Sturm wird schon irgendwie vorbeigehen. Ja? Also wir sitzen das mal einfach aus, gucken mal, wo wir uns irgendwie aus der Schusslinie schleichen können und warten mal einfach ab, was passiert. Ja, das war schon teilweise wirklich frustrierend, das war hart. Wir haben immer wieder mit denen, die dabei sind, diskutiert, wie kriegen wir die anderen auch mit, wie nehmen wir die mit, wie müssen wir die ansprechen. Wir haben Insights gemacht, wir haben Profile entwickelt. Es war ein hartes Geschäft, ja. Es war wirklich hart.
Genau, und das ist auch wichtig, dass wir das auch so nochmal mit aller Deutlichkeit auch benennen, dass das ein harter Weg war in den ersten Jahren. So, und jetzt sind wir, wie gesagt, 5 Jahre sind rum, ja, so gut wie rum. Und wo stehen wir heute? Was hat sich jetzt getan? Sind die Mitarbeiter jetzt alle dabei oder fast alle dabei? Ich habe gerade ja ein spannendes Gespräch mit der Frau Walter gehabt, mit der Leitbildbeauftragten. Wir hatten ja gerade Leitbildtag auch. Und gab es von ihr ja auch eine Einschätzung, wie sie es jetzt sieht. Wie sehen Sie es denn, Herr Spielmann?
Also ich würde sagen, es sind vielleicht maximal 10% nicht dabei. Der Rest ist mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger dabei, aber ich würde sagen, fast die Hälfte unterstützt das voll und ganz. Ja. Die sind in unterschiedlichen Teilbereichen tätig, ob das im Leitbildteam ist oder in den einzelnen Bereichen, in den Strategietagen dann auch. Also es hat sich eine Dynamik entwickelt und es ging immer so ein bisschen Stufen weiter. Also man hat den nächsten Step erreicht und auf einmal hat der eine oder andere gesehen, oh ja, da tut sich was. Ich bringe mich ein, die setzen wirklich was um, da wird nicht nur geredet, sondern wird auch gemacht und gehandelt. Natürlich sind wir auch nicht perfekt und ja, aber man kann sich auch mal entschuldigen, wenn was schief geht, das ist ja kein Problem. Und in dem Umfang, wie der Prozess Bewegung aufgenommen hat, sind die Mitarbeiter darauf aufgesprungen. Es war insbesondere bei langjährigen, ganz langen Mitarbeitern, für die war es erstmal, hallo, was ist hier los? Ein bisschen einfacher war es mit neuen Mitarbeitern, die haben das eigentlich geliebt. Die sind da richtig aufgeblüht teilweise gleich.
Ja, dann haben wir ja vor, glaube ich, jetzt 2,5 Jahren ungefähr, müsste es jetzt her sein, haben wir ja diesen nächsten Schritt dann auch begonnen, dass wir den Leitbild- und Kulturprozess nochmal anders aufgenommen haben, mit einer Leitbildbeauftragten, mit einem Leitbildteam. Wie sind da die Resonanzen gewesen? Wert des Monats jetzt und so weiter? Vielleicht, also, welche Wirkung erzielen wir nochmal unterstützend in dem Prozess jetzt mit dem Leitbildteam, mit dem Leitbildprozess?
Also der Leitbildprozess, der war nochmal ein Katalysator für das Ganze auch. Also ja, ich bin ja Anwalt, ich bin da relativ nüchtern auch und ich habe auch gedacht, ja okay, jetzt nochmal das mit den Werten, das Thema. Ja, aber ich bin auch da eines Besseren belehrt worden, ich stehe da 100% dahinter. Das ist echt meins, auch in der täglichen Diskussion mit Mitarbeitern, was kann man fordern, was können die auch von mir fordern. Und das hat unheimlich das Team nochmal zusammengeschworen letztendlich. Also wir haben, man kann das an, man mag das Kleinigkeiten nennen, aber wenn wir Betriebsausflüge haben und von 40 Leuten gehen 30 mit, dann die Quote ist sensationell. Ja. Oder wenn wir an einem Firmenlauf in Gießen mitmachen und wir haben 20 Mitarbeiter, die mitlaufen, verschiedene Entfernungen, wir haben noch 5, 6, 7, die dazukommen und anfeuern und schauen, dann ist das schon gegenüber früheren Jahren, da haben wir mal gelaufen, ja, das waren dann 3 Geschäftsführer. Und vielleicht hat man noch mal einen verhaftet, der nicht schnell genug Nein gesagt hat. Das hat sich gewandelt. Also das Leitbildteam, das ist auch so im Unternehmen angekommen. Das ist, ich möchte es auf gar keinen Fall wegdenken. Also das ist sensationell, was da geleistet wird, auch von den Mitarbeitern. Das bringt uns unheimlich voran.
Sehr wichtig, das nochmal auch wirklich an der Stelle nochmal zu thematisieren, dass, weil ja viele immer sagen, ja, das Leitbildteam in unserer Branche und das mag vielleicht in der Fitnessbranche funktionieren oder in dem Dienstleistungsunternehmen, aber dass es natürlich in der Baubranche funktioniert, dass eine Steuerberatungskanzlei, Rechtsberatungskanzlei auch da auch angenommen wird, wo von den Grundpräferenzen vielleicht Leute eher anders unterwegs sind, so wie Sie es für sich ja auch sagen. Aber Sie jetzt nach der Erfahrung sagen Sie, es war für Sie ein extrem wichtiger Baustein, der jetzt auch fest etabliert ist. Wie wir vorhin gehört haben, Frau Walter möchte auch jetzt ja beide Tage dabei sein. Also von daher auch nochmal gut. Ja, ganz wichtig, und da habe ich natürlich, höre ja dann auch mal natürlich ganz bewusst auch zu, wenn wir über die Inhalte in dem Strategieprozess ja auch reden, und wir haben unsere strategischen Ziele. Und jetzt haben Sie ja auch, das muss man ja ganz klar sagen, in den letzten Jahren noch ganz wichtige Entscheidungen fürs Unternehmen ja auch getroffen. Ja, Standortthematiken, Zukäufe, Wiederverkäufe und so weiter. Und ich habe immer wieder gehört, wir haben es so entschieden, weil es so in unseren strategischen Zielen ist. Wir haben es so entschieden, weil es nicht zu unseren Werten passt. Ja. Also inwieweit würden Sie jetzt sagen, sind diese Dinge, die wir auch gerade im normativen Bereich gebildet haben, jetzt auch wirklich für Sie da und präsent? Also viele sagen immer, ja, schöne Theorie, aber das Leben funktioniert dann anders. Ja. Also inwieweit sind die Dinge jetzt wirklich bei Ihnen in der Geschäftsführung, in den, wie gesagt, der Weiterentwicklung des Unternehmens, inwieweit ist das die Grundlage geworden?
Ja, das ist die Grundlage geworden. Also das ist in jedem Meeting, was wir mit der Geschäftsführung haben, oder in jeder Regelkommunikation, ist das Thema. Und Sie hatten die Sache mit Partnern angesprochen. Wir haben 2017 auch eine Partnerschaft eingegangen mit Berufskollegen, die ähnlich aufgestellt waren wie wir, mit denen wir uns super verstanden haben, die wir viele Jahre kannten. Und wir haben diese Partnerschaft letztendlich deshalb aufgegeben, weil die Werte nicht kompatibel waren. Wir haben irgendwann gemerkt, wir können uns zwar gut leiden, aber wir können nicht miteinander arbeiten. Ja? Und das ist durch diesen Werteprozess und so bewusst geworden, so präsent geworden, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen hier uns anders aufstellen, haben das kommuniziert und haben das dann auch beendet. Ja? Also freundschaftlich, wir verstehen uns, wir haben uns vorher gut mit denen verstanden, wir verstehen uns jetzt ziemlich gut mit denen, aber die Zusammenarbeit hat nicht gepasst. Das war vollkommen andere Unternehmenskulturen. Die hatten auch nie so richtig Interesse an so einem Strategieprozess zu führen oder waren noch nicht so weit, ich weiß nicht. Das ist uns auf einmal klar geworden, innerhalb von ein paar Tagen, nachdem wir es mit den Werten durch waren, gesagt, nee, so geht es nicht weiter. Und dann haben wir uns auch diese Entscheidung daran ausgerichtet. Ja. Und das machen wir jetzt immer noch so, auch mit Mandanten. Wir reden immer von Wertschätzung gegenseitig. Also wir kündigen auch Mandanten, die eben Mitarbeiter nicht wertschätzend behandeln, die vielleicht nur dem Chef gegenüber freundlich sind oder sonst relativ eklig oder am Telefon rumschreien und so. Die Mandanten, die kriegen die Kündigung, die können gehen, die werden nicht von heute auf morgen, die kriegen gesagt, hier, zu dem und dem Zeitpunkt sucht ihr jemand Neues, und das wird klipp und klar knallhart umgesetzt. Ja.
Ein weiterer Aspekt noch, das hat Herr Becker auch so schön in dem Podcast nochmal erzählt, auch vor Jahren war es immer Ihr Wunsch, ja, dass natürlich auch Mitarbeiterrekrutierung anhand des Leitbildes auch eine Wirkung erzielt. Und da gibt es ja, glaube ich, auch Dinge, die man dazu auch nochmal berichten oder sagen kann.
Ja, das stimmt. Also ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn von Personalmangel die Rede ist. Ich habe von unserem Netzwerk gesprochen, von HLW, da gibt es auch 20 Kollegen in ganz Deutschland, mit denen wir austauschen. Und alle reden davon, wir haben keine Probleme. Also wir haben jetzt in den letzten 3 Monaten einigen Bewerbern abgesagt, die wirklich gut waren. Aber wir haben schon einen Mitarbeiter mehr, wie man überhaupt bräuchte. Wir haben zwei Auszubildende, die jetzt gerade vorgezogen Prüfungen machen. Es geht praktisch niemand. Hier und da war jemand, jetzt letztens ist eine Juristin mal in den Staatsdienst gewechselt noch. Aber sonst, ich kenne das Problem nicht. Und es liegt halt auch daran, wie man aufgestellt ist, was die Mitarbeiter so hören. Letztens wollte einer zu uns kommen, den muss man auch absagen, der hätte von vornherein deutlich weniger verdient bei uns. Aber der dachte, ich will zu euch. Ja. Wir waren ausgelastet, wir konnten nicht nehmen. Also Personalmangel ist kein Thema für uns.
Und auch Ihre Mitarbeiter werben andere Mitarbeiter, dass die mit ins Unternehmen reinkommen. Das hat sich, glaube ich, mittlerweile auch schön so etabliert.
Naja, ich meine, man muss sich das ja mal vorstellen. Wenn ich irgendwo Mitarbeiter bin und ich habe jemanden, den ich kenne, das mag ja vielleicht nur ein Bekannter sein oder die Tochter von den Freunden, von Eltern oder so. Ich spreche da nur eine Bewerbung aus, wenn ich da wirklich überzeugt von bin. Ja, wenn ich denke, naja, ist es ganz okay, aber mehr auch nicht, dann lasse ich wahrscheinlich die Finger von. Und das ist eigentlich das Schönste, wenn wenn Mitarbeiter kommen und direkt neue Mitarbeiter aufwerben. Wir haben zum 1. Januar einen Steuerberater bekommen, hatten dann noch einen Platz frei für einen Steuerfachangestellten. Der hat sie direkt weiter, hat uns direkt weiterempfohlen, die war da, die hat noch im Vorstellungsgespräch zugesagt. Ja. Und in der Branche, sie finden als Steuerfachangestellte überall einen Arbeitsplatz. Sie müssen nicht lange suchen, sie können morgen woanders sein, also wenn sie wollen. Und dass jemand trotz dieser Möglichkeit sagt, ja, ich bin bei euch, wahrscheinlich, weil er vorher schon ein bisschen was gehört hat, ja, und weil wir vielleicht nicht ganz alle, weil wir vieles richtig machen.
Ja, Herr Spielmann, ein Thema, was ich auf jeden Fall auch nochmal ansprechen möchte, wir haben es ja auch heute immer wieder schon mal auch thematisiert und zwar ja auch Thema in den Workshops, ja, Christian hat ja die Runde moderiert, ja, das Thema Insights mit allem, was dazugehört, ist bei Ihnen ja auch mittlerweile ein fester Bestandteil geworden und Sie hatten am Anfang ja nicht nur in dem Führungsteam, ja, aber Sie haben am Anfang im Führungsteam Insights gemacht, so rum, ist es besser und dann ja relativ schnell die Entscheidung getroffen, dass es wirklich alle ja, machen sollen, also dass es wirklich im Unternehmen ausgerollt wird und das ist natürlich dann ja auch eine Entscheidung, wenn auch einmal 40 Leute dann auch Insights machen und mittlerweile ist es, wie gesagt, fest bei Ihnen etabliert. Deswegen würde ich auch da gerne nochmal bitten, dass wir mal zwei, drei Sätze dazu sagen, was Insights bis jetzt so bei Ihnen bewirkt hat und was sich dadurch verändert hat im Unternehmen, auch in der Kultur, in der Kommunikation.
Ja, also Insights wird bei uns für jeden gemacht, ob Auszubildender oder Berufsträger, jeder bekommt die Möglichkeit und das wird auch erwartet, jeder bekommt auch ein Gespräch mit der Frau Schmaler, die das sehr gut macht, die mit den Mitarbeitern das bespricht, was kann man für Informationen aus dem Profil herausziehen, wie stellt sich das dar. Das ist eine unheimliche Hilfe und ich habe noch keinen Mitarbeiter erlebt, der gesagt hat, Mensch, das war uninteressant oder was wurde mir da erzählt, sondern die kommen immer super gestimmt aus dem ganzen Thema raus. Ich muss natürlich selber auch noch sagen, ich habe auch durch Insights unheimlich viel über mich selber gelernt, für Führungskultur. Ich habe ein paar Aha-Effekte und ich glaube, das hat mich unheimlich weitergebracht und in dem Umfang dann auch war das für die Mitarbeiter auch ganz gut und ja, ich habe da so ein paar Klippen, die kann ich mittlerweile ganz gut umschiffen, wo ich vorher dachte, oh Gott, ja, das hast du jetzt wieder angestellt. Eine Riesensache, wenn man sich darauf einlässt, wenn man sich selber hinterfragen kann, wenn man das annimmt und wir haben auch viel über Mitarbeiter gelernt, wir hatten einen Mitarbeiter, fachlich super, erstklassig, der sollte dann Teamleiter werden und so, sollte Leute führen. Er hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und wir haben das dann trotzdem gemacht. Und ja, bei Insights kam dann eben auch raus, dass er eben nicht führen will. Ja, dass er nicht führen will. Und dann haben wir gedacht, okay, ja, hätte man mal früher wissen müssen, hätte man das gelassen, der ist zum Glück immer noch da, ist immer noch ein super Mitarbeiter. Aber den lassen wir mit den Themen halt jetzt in Ruhe. Das ist Wahnsinn. Also da kann man super Erkenntnisse draus ziehen. Und wir haben es jetzt auch so gemacht, also man kriegt ja dann eine Auswertung von Insights. Wir haben in unseren Mitarbeiterfragebögen jedes Jahr einen bestimmten Ausschnitt daraus aus MDI und reflektieren das nochmal. Ja, damit auch jeder immer wieder in den Bogen reinschaut, was sind seine Antriebsfaktoren und wie ist das ideale Umfeld im Unternehmen und so, damit es auch immer wieder präsent ist und nicht einfach irgendwo in der Schublade verstaubt.
Prozess und jetzt wäre schon fast so auch ein bisschen meine finale Frage auch, was ist Ihr Tipp? Also viele sind ja noch länger im Prozess dabei, viele sind jetzt noch nicht 5 Jahre im Prozess dabei. Was wäre so Ihr Tipp, wo Sie sagen, das wäre wichtig, also da solltet ihr alle drauf achten oder sollten Sie alle drauf achten? Also was ist so nochmal so das, wo Sie sagen, ja, das war so vielleicht unsere größte Herausforderung und das war vielleicht nachher auch der größte Nutzen daraus?
Gute Frage, Herr Schmaler. Also mir fallen da 2 Punkte zu ein. Einmal muss man wissen, dass der Schmaler nicht mit einem Aktenkoffer kommt, ein paar Unterlagen rausholt und das ist es dann. Ja, es ist ganz, ganz harte Arbeit. Es ist harte Arbeit, man muss sich selber mit seinem Unternehmen das entwickeln. Der Prozess wird begleitet, der wird geführt, das ist super, aber die Arbeit und die Ergebnisse, die muss man sich selber erarbeiten. Und wenn man dafür nicht die Lust und die Zeit hat, dann bringt es das nicht. Das muss man vorher wissen. Und das andere ist, es muss natürlich so sein, dass man als Führung auch zu 100% dahinter steht. Das ist jetzt bei uns leicht gewesen. Ich hatte zu der Zeit ja nur einen Partner, den Axel Becker, der auch schon so lange wie ich im Unternehmen ist. der ein bisschen anders tickt, aber wir ergänzen uns ziemlich gut. Und wir haben immer 100% hinter dem Prozess gestanden. Es gab nie einen Mitarbeiter, der zu mir kommen konnte und sagen, hier der Bäcker, gab es nicht. Es gab eine Meinung, wir haben auch jeden Termin wahrgenommen, wir haben nie operative Dinge vorgezogen. Dieses Strategiethema ist praktisch der wichtigste Mandant, den man hat. Ja? Und vielleicht auch der längste, ja? Oder auch der dauerhafteste. Und wenn man eben diese zwei Dinge nicht für sich sicherstellen kann, dass es harte Arbeit ist und dass man einig sein muss, dann wird es nichts. Ja? Ich kenne es von ein paar Kollegen, Einigkeit muss da sein, man muss voll dahinter stehen. Und das merken auch die Mitarbeiter und ziehen entsprechend mit. Die Frau Jüllerin ist auch hier mit, ist auch eine der Treiberinnen des Prozesses. Die merken das und in dem Sinne geht es dann eben voran.
Ja, lieber Herr Stehmann, jetzt bin ich wieder genau den Punkt, wie ich im Podcast aufbinde. Das sagt, oh, jetzt ist die Zeit schon wieder rum. Von daher sage ich an dieser Stelle erst einmal ein riesen Dankeschön für Ihre Ausführungen, für Ihre offenen Worte auch. Und ich glaube erstmal ein riesen Applaus für Erik Stehmann. Ja, dann gibt es noch eine Frage. Möchte jemand noch eine Frage an den Herrn Stehmann stellen? An dieser Stelle. Robert.
Sind denn Mitarbeiter abgesprungen, die jetzt kein Interesse an dieser Strategie, an dem Prozess hatten?
Ja, gute Frage. Ja, sind abgesprungen. Ist so. Also es gab zu der Zeit, als wir begonnen hatten, 5 Geschäftsführer, also den Herrn Becker und mich als Gesellschafter, und noch 3 Geschäftsführer. Und 2 davon sind abgesprungen im Laufe des Prozesses, weil sie sich mit der Führungskultur, mit den Werten, mit dem ganzen Prozess. Die haben damit gefremdet letztendlich und sind dann auch gegangen. Ja. Nicht im Bösen, die haben sich was Neues gesucht. Wir haben teilweise noch Kontakte. Hier und da gibt es mal Überschneidungen. Aber man wird schon den einen oder anderen verlieren, das ist klar. Ja. Also das ist allerdings auch nicht schlecht, weil wenn Sie jemanden da haben, der immer dagegen schießt und sei der nur aus dem Hintergrund als Heckgeschütze, das hilft Ihnen, das ist unheimlich mühsam.
Danke. Genau, wer hatte sich noch gemeldet? Ja, danke Dirk.
Gab es irgendwann so zwischendrin einen Moment, wo du so gedacht hast, boah, hätte ich damit doch nie angefangen?
Ja, das stimmt, als ich gemerkt habe, wie viel Arbeit das ist. Einmal ist es ja auch von uns als Entlastung gedacht worden, ja, für die Führungskräfte. Ich meine, Beratung ist immer auch ein sehr persönliches Geschäft. Aber wir wollen einfach auch als Gesellschafter das auf breitere Beine stellen. Und das haben wir mittlerweile auch geschafft, indem wir Verantwortung abgegeben haben, indem nicht alles mehr auf die Geschäftsführer oder die Gesellschafter zugeschnitten ist, sondern Mitarbeiter, die Freiheit haben, auch selber zu entscheiden und Dinge zu regeln und zu machen. Aber in dem Moment, wo uns klar war, nach den ersten Strategietagen und so, es ist richtig hart und es wird dauerhaft so sein, ja, da kann das manchmal schon. Ja. Aber wenn man dann motiviert ist und die Ergebnisse sieht, und wir hatten eine Mitarbeiterin, die kam nach knapp 2 Jahren aus der Elternzeit raus und die hat gesagt, was ist hier passiert? Ist das noch die Bestprüfung oder ist das jetzt was ganz anderes hier? Ja. Und das waren nur 2 Jahre. Ja. Und da sieht man, man kann was bewegen und es lohnt sich auch.
Ja, vielen Dank. Ja, dann, ich denke, aufgrund. Andreas noch?
Seit wann habt ihr das Gebäude und hat es euch auch ein bisschen nach vorne gebracht? Das ist ja ein wunderschönes.
Ja, danke. Also, das Gebäude, das haben wir seit 2011. Noch vor dem großen Bauboom und so. Das war ein bisschen Glück. Früher war die Betriebsprüfung da drin. Das wurde dann vom Hessischen Baumanagement verkauft und ein Mandant von uns, der so mit Denkmalschutz, Sanierung was zu tun hatte, hat es für uns gekauft und dann saniert, und es war klar, dass wir das übernehmen. Es ist nicht direkt mit dem Prozess verbunden, aber es ist ein Arbeitsplatz, der herrlich ist, und jeder, der da arbeitet, der fühlt sich einfach wohl. Und vielleicht noch ganz zum Schluss, ich weiß nicht, ob wir die Zeit überziehen. Ich habe ja gesagt, die Betriebsprüfung war da vorher drin. Ja, und die ersten Jahre, wenn die Betriebsprüfung war, wir haben die zu uns eingeladen, dann haben wir die alle durchs Gebäude geführt, dann haben die gesagt, ach, da habe ich gesessen, da war mein Platz, da war das. Und wir haben eine Schlussbesprechung gehabt, da haben wir uns manchmal gefragt, wie ist das Ergebnis, hier zustande gekommen? Die waren alle so froh, das Gebäude in so einem Zustand zu sehen, die haben alles abgenickt. Das war der Prozess ist leider jetzt, wir sind ja alle mal durch, aber damals, das war Wahnsinn. Ja.
Ja, dann ein Riesenapplaus und ein Riesendankeschön. Erik, vielen Dank.
Für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.